Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Mein Name ist Jürgen Weigand.
Und gemeinsam im Dialog wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und in der heutigen Folge, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für die Einladung in diese Räumlichkeiten hier. Wir sind in München, für alle, die uns sehen können, die sehen vielleicht auch noch den ein oder anderen Pokal im Background. Aber einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich ganz herzlich, Dr. Michael Diederich, CFO und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München heute zu Gast zu haben.
Willkommen in München. Schön, dass herzlichen ihr da
Dank.
Seid.
Ja, herzlichen Dank. Ich stelle dich nochmal kurz unserem Publikum vor an Gerne. Der Stelle, dass das alle nochmal ein bisschen einordnen können, auch wenn der Name Bayern München natürlich schon viel sagt. Du bist Mitte 2023 als CFO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern hier angefangen. Geboren bist du aber in Koblenz, da haben wir schon die erste nahe Verbindung. Du schaust schon mal zum Jürgen, das ist nicht ganz so weit weg. An der Stelle hast ein Diplomstudium in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen und da kommt dann die Verbindung, bist Teil des ersten Jahrgangs des Kellogg WHU MBAs, Executive MBAs gewesen und hast auch danach noch deine Doktorwürde von der tschechischen Tomáš Bata Universität erhalten. Das mal ein bisschen der Background beruflich. Warst du in der Karriere zuerst in der Wirtschaftsprüfung und dann in den 90er Jahren bei der Vereinsbank AG, heute die UniCredit. Nach zahlreichen Führungspositionen wurdest du 2017 CEO der UniCredit Bank Deutschland und warst Mitglied des Group Executive Committees in Mailand. Heute bringst du deine ja wirklich umfassende Finanz- und Managementerfahrung, ich sag mal, bei einem der absolut erfolgreichsten Fußballclubs der Welt ein. Und das ist heute auch so ein bisschen das Spannungsfeld, das wir mal gerne beleuchten wollen. Wie kann man denn in so einem dynamischen Umfeld dann auch langfristige Strategien verfolgen? Aber da freue ich mich schon sehr drauf.
Freue mich auch.
Michael, du weißt, bei uns geht es um Strategie und Hoffnung ist ja bekanntlicherweise keine Strategie. Ja. Jetzt hast du ja ganz viele Jahre im Bankenbereich verbracht und wenn man sich die deutschen Banken mal so ein bisschen ansieht über die letzten 20, 25 Jahren, kann man den Eindruck bekommen, die hatten nicht wirklich jemals eine Strategie. Und das kannst du gleich ein bisschen kommentieren. Und du bist ja von einer sehr erfolgreichen Bank gewechselt zum FC Bayern. Und meine Frage wäre da, neben der Frage zu den Banken, wie ist deine Herangehensweise aufgrund deiner Erfahrung im Bankenbereich im Hinblick auf Strategie und finanzielle Sicherheit beim FC Bayern?
Lass mich ein Wort vielleicht zu diesem Bankenmarkt sagen. Ja. Da blutet mein Herz, wenn du das so sagst. Du hast in Deutschland die Besonderheit, dass du ein dreigliedriges System hast. Du hast den Sparkassensektor mit einer sehr, sehr hohen Marktdurchdringung und mit einem sehr, sehr hohen Marktanteil. Du hast den Genossenschaftssektor, auch sehr prominent. Und dann hast du den Privatbanksektor. Hat jeder dieser drei Säulen seine Daseinsberechtigung? Ja, das ist so. Führt aber dazu, dass du in Sachen Preis, in Sachen Wettbewerb, in Sachen kannst du dich überhaupt differenzieren, in Deutschland einen unfassbar schwierigen Markt vor dir hattest. Und du hast es ja gesagt, ich kam zur Vereinsbank 96. Und dann hat man mich gefragt, ob ich im Konsortialgeschäft arbeiten würde wollen bei der Vereinsbank. Und ich habe mir gedacht, das klingt ganz interessant, das könnte ich mal machen. Ich hatte überhaupt gar keinen Dunst, was das ist. Gemeint war, heute würde man sagen, Equity Capital Markets. Und spitz zu dem Zeitpunkt war das war das Aufkommen des neuen Marktes. Und es war die Frage, wie schafft man jungen Unternehmen den Zugang zu Kapital und zu einer Börse? Wenn wir und heute für so einen normalen Börsengang verlangt so eine Privatbank eine Fee von vielleicht 2,5%, wenn es gut läuft. In den USA zahlst du für den gleichen Börsengang zwischen 4,5% und 5%. Also du hast ein unfassbar anderes Margengefüge, du hast einen ungleich anderen Wettbewerb und du hast einfach verglichen mit den amerikanischen Häusern nicht einen lokalen europäischen Bankenmarkt. Ob das die Sparkassen sind, die Genossen, der Privatbankensektor, mein Haus, die UniCredit in dem Markt. Wir hatten schon eine Strategie, aber es war und ist viel, viel schwieriger, in so zersplitterten Märkten zu operieren, als in so einem großen lokalen Markt wie die USA.
Absolut. Jetzt ist das aber ja eigentlich schon die perfekte Brücke, denn ich sag mal auch im Fußball oder in der Fußballwelt ist der Markt da. Da haben wir, ich sag jetzt mal, da haben wir vielleicht ein paar Ligen, aber da ist der FC Bayern doch in Deutschland immer noch absolut die Nummer eins. Aber wenn wir dann in den internationalen Vergleich schauen, da, sag mal, kommen wir in eine ähnliche Beschreibung. Und wenn wir das jetzt mal übertragen würden, vielleicht so die größten strategischen Unterschiede, du hast sozusagen diese Welt gesehen, die Bankenwelt und auch natürlich viele Unternehmen aus der Perspektive gesehen. Wo siehst du quasi den größten Unterschied, wenn wir an strategisches Herangehen und Denken jetzt in der Fußballwelt schauen versus der klassischen?
Du musst natürlich insbesondere aus meiner alten Welt, eine Bank ist ein hochreguliertes Institut. BaFin, Bundesbank, EZB, EBA und ich weiß nicht, wer alles da rumturnt. Das hast du im Sport und im Fußball nur bedingt. Natürlich hast du auch Dachorganisationen wie die FIFA und die UEFA, die auf ein paar Dinge achten, aber du bist nicht so hochreguliert wie auf der Bankenseite. Das ist schon mal was völlig anderes. Das führt dazu, und ich muss da selber bei mir aufpassen, ich habe in meiner alten Welt probiert, immer und gerade in meiner alten Rolle zu sagen, ich will so ein bisschen der Frontrunner sein, wie treibe ich die Organisation vor mir her, um dann auch wirklich immer ein Stück weit vor der Kurve zu sein. Und dann hatte ich meine Compliance- und Legal-Leute hinter mir, die gesagt haben, watch out, ja, das kann man so nicht machen und hier ist ein zu großes Risiko. So, hier ist das umgekehrt. Ja. Hier habe ich unfassbar viele Kollegen mit unfassbar vielen Ideen um mich rum und ich muss immer sagen, watch out. Watch out, warum? Wir sind, wenn du dann hier durch das Produkt durchguckst, Sport, hohe Emotion, viel Leidenschaft, sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Und das führt dazu, dass du als mittelständisches Unternehmen dir sehr genau überlegen musst, was von dieser unendlichen Zahl an Möglichkeiten da draußen und insbesondere im Sport und im Fußball ist der Blumenstrauß so unendlich groß, was trauen wir uns wirklich zu? Es landet im Grunde genommen dann immer auf denselben 4, 5 Schultern. Starten kannst du hier unfassbar viel. NFT, Blockchain, Fan-Engagement, neue Geschäftsmodelle, Media for Equity, you name it. Die muss nur irgendwie einer machen, ja, und umsetzen. Und dann kommt es zurück auf, wir sind ein mittelständisches Unternehmen und hier ist die Kunst dann eher zu sagen, aus diesem riesen Blumenstrauß, auf was fokussierst du dich wirklich? Was fängst du an? Wie kriegst du es über die Ziellinie? Auf was zahlt es ein? Wir können 5 Projekte, vielleicht können wir 6, aber wir können keine 10, 15, 20, einfach gegeben der Ressourcen. Und wir sind halt ein Sportverein. Ja, das Hauptprodukt findet am Wochenende statt, auf dem Rasen, wenn unsere Mannschaft gewinnt, so wie am Wochenende. Das ist unser Kern, Kern, Kern. Und bei allem anderen müssen wir uns überlegen, sind wir auch in der Lage, das nicht nur zu beginnen, sondern auch über die Ziellinie zu bringen. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied.
Und dann sind wir quasi beim Strategiethema, die beschränkten Ressourcen, weil sonst könnten wir alle machen, was wir wollen. Und in dem Wettbewerb auch um die Top-Spieler international, da wissen wir, glaube ich, alle, was da an Gehältern gezahlt werden muss. Wie schafft man es denn dann in so einem Umfeld? Ich habe mir mal so ein paar Statistiken, Deloitte und sowas angesehen. Also gleichzeitig, ich glaube, da ist der FC Bayern wirklich unique und hat wirklich eine echte Winning Proposition, wenn man das so sagen kann. Nämlich zum einen diese absolute sportliche Höchstleistung über Jahrzehnte hinzubekommen, aber auch finanzielle Stabilität. So im Vergleich zu den Vereinen. Wie ist da das Spannungsfeld? Wie schafft man das?
Also wir haben immer versucht, und es gibt ja das ganz große Credo von unserem Ehrenpräsident oder von demjenigen, der das hier ganz stark gebaut und entwickelt hat und die DNA spürst du jeden Tag, Uli Hoeneß, der gesagt hat, wir können immer nur das ausgeben, was wir auch selbst verdient haben und versuchen nicht zu overpayen, egal in dem, was wir tun. Ja. Eines seiner Lieblingsgeschichten ist zum Beispiel, dass als der Verein, als er hier anfing als Manager und der Verein in keiner guten Verfassung war, hat er seinen Kumpel Karl-Heinz Rummenigge verkauft nach Mailand. Ja. Das waren die ersten 12 Millionen Mark, mit denen er den Verein hier saniert hat und dann Stück für Stück das Unternehmen hier ausgebaut und den Verein auf Füße gestellt, die da heißt, ich will finanzielle und damit strategische Flexibilität und Freiheiten, aber immer nur zu dem Maße, den ich mir selber erlauben kann. In dem Punkt, wo ich einmal in die Rückenlage komme und Sport ist dann halt einfach nicht nur planbar, ja, dann wäre es leicht, auch für mich hier leicht, brauchst du immer einen gewissen Sicherheitspuffer, dass du nicht dich zu hoch verschuldest. Und dieses Credo über allem steht Titel über alles und absolute Fokussierung auf den Titel, den nächsten Titel und den Titel danach und am besten ganz viele Titel in einer Saison in einer vernünftigen Balance, was wirtschaftliches Handeln angeht. Und das gepaart mit sehr langfristigen Partnerschaften, die man hier sehr frühzeitig eingegangen ist, kein Geheimnis, wie unsere Struktur aussieht, 360.000 Mitglieder, die bilden den e.V., das ist mein größter Aktionär, und daneben habe ich noch andere Aktionäre aus der Industrie, sehr lange dabei. Alle Partner, die hier mit dem FC Bayern zusammenarbeiten, haben eine unfassbar lange Standzeit. Ich glaube, um einen großen Telekommunikationsausrüster zu nennen, die Telekom ist über 20 Jahre unser Partner und auch alle anderen sind lange, lange unser Partner, weil wenn immer wir in was einsteigen, wir versuchen herauszufinden, ist es, also erstens ist hier keiner aus nach dem schnellen Euro. Das könnten wir auch nicht machen, weil das nicht verträglich wäre mit der Fanbasis. Und das andere ist, passen einigermaßen die Werte, committet man sich wirklich für was Langfristiges? Und das hat uns immer geholfen, neben der absoluten sportlichen Führung in Deutschland und in Europa auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge zu halten.
Wie siehst du denn die Entwicklung generell? Es wird ja viel über Financial Fairplay. Dann hast du die Briten, die natürlich über die Medien Einnahmen riesige Summen bewegen und natürlich auch viele Einzelinvestoren, reiche Investoren haben. Kann der FC Bayern da auf Dauer mithalten, was das Finanzielle anbelangt? Oder muss man immer sagen, wie du es vorhin angesprochen hast, dann muss man es halt begrenzen. Dann können wir halt nur 4 oder 5 Projekte machen.
Sowohl als auch. Also wir müssen immer sehen, womit haushalten wir. Und du hast einen wichtigen Punkt in dem System Premier League, ist auch was Medienrechte angeht, natürlich unfassbar viel mehr Geld im System, aber auch bei dem Thema Auslandsvermarktung. Ja. Der deutsche Fußball ist ja schon spannend und interessant, aber der ist sehr begrenzt auf den lokalen Raum. Da hat die Premier League viel früher begonnen, auch das Produkt englischen Fußball zu internationalisieren. Das ist die aktuelle Diskussion, auch bei der DFL. Wie internationalisiert man sich? Wie geht die Rechteausschreibung jetzt aus? Ich könnte jetzt ewig und 3 Tage berichten. Das, was ich dir vom Bankenmarkt erzählt habe, ist im Fernseh- und Medienmarkt nicht viel anders. Du hast eine große Institution, öffentlich-rechtlich, da ist unfassbar viel Geld im System. Und dann guckt sich jeder mal selber an, wie viel ist man noch bereit, inkrementell für Content auszugeben. Also Pay-TV in Deutschland tut sich einfach mal unfassbar schwer. Ja. Ist in Großbritannien anders. Also wenn du nicht nur Kochsendungen gucken willst und Dating-Shows, musst du Pay-TV machen, sonst bleibt nichts übrig. Und von daher versuchen wir, die Balance immer zu finden, inklusive zu sagen, naja, was können wir uns wirklich erlauben? Aber wenn wir sagen, wir wollen so einen Top-Spieler wie einen Stürmer Harry Kane, dann sind auch wir bereit in der Lage, weil wir den strategischen Rückhalt haben, zu sagen, naja, dann ist es halt auch mal eine sehr große Zahl und dann sind wir in der Lage, auch so Top-Spieler zu rekrutieren.
Michael, du hast ja schon kurz die Internationalisierung angesprochen. Was ist denn die Zielsetzung des FC Bayern im Hinblick auf Internationalisierung der Märkte und wie wollt ihr das umsetzen? Was ist eure Strategie?
Ja, Die riesige Fanbasis, die wir haben, führt dazu, dass wir weit über die Landesgrenzen Deutschland hinaus Fans und Anhänger haben. Ja. Und weil wir wissen, wir müssen dieses Produkt attraktiv auch über die Landesgrenzen hinaus machen, haben wir schon vor 10 Jahren entschieden, auch Büros zu eröffnen außerhalb von Deutschland. Mhm. Das erste Office war in den USA, das zweite war dann in Shanghai und haben dann gesagt, wir brauchen noch eins für Südostasien und sind dann vor 3 Jahren nach Bangkok und haben gesagt, wir machen da noch ein Office. Um was geht's da? Nah an den Fans zu sein. Gewinnen von lokalen Sponsoren. Die Attraktivität deutschen Fußball hochzuhalten. Um das, was die Premier League wirklich gut gemacht hat, auch in internationalen Märkten noch weiter und deutlich stärker voranzutreiben. Ich habe das mal an anderer Stelle gesagt und ich will es nur so generell, das ist kein FC Bayern alleiniges Hobby oder Unterfangen. Die Premier League ist so lukrativ, weil alle Premier League-Clubs unterwegs sind. In Deutschland würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass noch mehr Vereine unterwegs sind. Ist es aufwendig? Keine Frage. Kannst du das immer in Heller und Pfennig rechnen? Nein. Aber es ist ein Investment in den deutschen Fußball, in das Produkt, in die Fanbasis und in das, was den deutschen Fußball ausmacht. Und dem haben wir uns verschrieben, dem haben wir uns zu eigen gemacht. Deswegen sind wir jedes Jahr entweder Asien oder Nordamerika. Wir waren letztes Jahr in Japan und in Singapur. Wir waren dieses Jahr in Korea 4 Tage mit der Mannschaft. Haben die nächsten 2 Jahre 2 mega Groß-Events in den USA, die Club-Weltmeisterschaft und dann die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. So, und da wollen wir für uns das Optimale rausholen, um dann zu sagen, ja, es hat sich gelohnt, dass wir in den Märkten unterwegs waren.
Und jetzt ist das aber, wir sind hier in der Säbener Straße, ich sag mal, wer schon mal hier in München war, in der Säbener, der merkt, wir sind in einem sehr gediegenen, ich sage jetzt auch mal mittelständischen Umfeld. Ne? Also hier könnte jetzt auch, weiß ich nicht, eine Produktionsstätte sein für, weiß ich nicht, Schweißgeräte oder sowas. Wie schafft man es, gleichzeitig aber auch ja diese lokale Verankerung, die ihr so stark ja habt, mit dieser Internationalisierung in Einklang zu bringen? Weil da, ich sag mal, da sind die Interessen der lokalen Fans versus natürlich der internationalen Fanbasis, die könnten natürlich auch da... Ja. Widerstreben.
Du, wir versuchen und arbeiten da immer hart dran, genau diese Balance herzustellen. Mhm. Wissend, was sind unsere lokalen Wurzeln, nämlich hier, Säbener Straße, mitten in einem Wohngebiet, alles entstanden, organisch gewachsen. Und trotzdem zu sagen, wir wissen, wir müssen dieses Produkt, diesen Verein internationalisieren und auch bei unseren internationalen Fans zu sein. Ich habe es beim letzten Mal irgendwie gesagt, ich glaube, wir sind so der einzige Verein, der das schafft, in einer Woche ein Trainingslager am Tegernsee zum Flughafen, steigen in den Flieger und sind eine Woche in Korea. Ja? Okay. Mit der gleichen Begeisterung, weil wir wissen, es braucht das Trainingslager am Tegernsee. Mhm. Wir brauchen diese unmittelbare Nähe. Wir brauchen aber auch diesen internationalen Spirit, weil wenn man sich unseren Kader ansieht, dann sind wir bei Definition ein super internationales Unternehmen.
Absolut.
Ich weiß gar nicht, wie viele Nationalitäten, aber das sind eine ganze Menge, die wir hier bei uns haben. Und deswegen sind wir auch so interessant in lokalen Märkten. Korea zum Beispiel, wir haben den Min Jae Kim bei uns als Spieler. Als wir in Korea waren, hat der volksheldnahen Charakter, als wir da aufgelaufen sind und überall, wo wir mit ihm waren. Und so versuchen wir die Balance immer herzustellen.
Okay. Jetzt, wir haben ein bisschen jetzt auch das Thema Finanzen und Zahlen, also weniger jetzt die Tore im sportlichen Erfolg oder den aktuellen Tabellenplatz Nummer 1. Ich glaube, da fühlt ihr euch gerade mal wieder ganz, ganz wohl.
Pudelwohl.
Ja, Pudelwohl, genau. Und ist auch ein Bombentorverhältnis, wenn ich das mal sagen darf. Also da schauen alle gerade so ein bisschen in die Röhre. Aber jetzt, wenn wir uns das jetzt nochmal genau anschauen, ich glaube, euer Umsatz ist so heute bei roundabout 900 Millionen. So die Kante liegen wir. Und damit seid ihr ja auf Augenhöhe mit den Top-Clubs. In Europa ja auf jeden Fall. Und dann haben wir quasi auch hier 3 Säulen. Du hast eben von den 3 Säulen gesprochen, der Einnahmequellen. Und wir wissen, Medienrechte, da wächst nicht. Ne? Für die Internationalisierung ist dann sozusagen ja der ganze Bereich Merchandise etc. Und da habt ihr einen sehr, sehr großen Sprung ja gemacht in der Vergangenheit. Haben wir uns nochmal angeschaut. Und dann gibt es noch ja eine 3. Säule und das ist sozusagen ja spieltagsnahe Thematiken. Mhm. Also was betreibt ihr denn? Wie viel Digitalisierung steckt da drin? Was tut ihr alles um dieses, es geht ja nicht nur um Fußball bei euch, das ist ja auch nochmal ein Teil der Wachstumsgeschichte, aber wie versucht ihr das auch nochmal digitaler zu machen, das Angebot auch noch breiter zu machen, diese Marke auch auf andere Sportarten zu übertragen?
Ja, also es ist so, wie du sagst, natürlich, unser Hauptthema ist Fußball, über was wir gerade reden. Aber wir haben ja viele andere Sportarten noch, auch unter der Marke FC Bayern. Eine super erfolgreiche Basketballmannschaft diese Saison. Eine super erfolgreiche Frauenmannschaft diese Saison. Ganz tolle Sportlerinnen. Und versuchen, in einem Gleichklang auch diese Sportarten mit nach vorne zu bringen, wenn es um die Vermarktung geht. Merchandising, hast du gesagt, wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wir haben alleine von so einem Spieler wie einem Harry Kane über 100.000 Trikots in einer Saison verkauft.
Ich glaube 20.000 direkt irgendwie am ersten Wochenende.
Ja. Und vielleicht, wenn ich den Einschub machen darf, weil die Frage war ja Unterschied, groß, klein, mhm. Mittelstand. Als wir verhandelt haben mit dem Harry Kane, war ja nicht genau klar, wann haben wir die Unterschrift, wann kommt er und so weiter. Und wir waren an einem Freitagabend so weit, dass wir gesagt haben, okay, hier Fax bestätigt, er kommt, er fliegt los. Am anderen Tag hatten wir ein Heimspiel. Und jetzt kannst du keine Trikots auf Vorrat produzieren. Nachher kriegst du den Spieler nicht, kannst die Trikots einstampfen. Dann sind nachts meine Kollegen in den Keller hier unten und haben Tausende von Trikots mit der Hand beflockt, dass wir am anderen Tag irgendwie 3.000 oder 4.000 Trikots in der Allianz Arena von dem einen Spieler verkaufen durften. Das ist natürlich, das ist Mittelstand oder das ist Emotion und Leidenschaft par excellence. Und da musste auch keiner einem irgendwas sagen. Mhm. Per Flightradar wussten die sowieso gerade, wo er in der Luft ist. Und die haben gesagt, wir fangen mal an zu beflocken.
Let's go. Einfach mal machen.
Das ist ja wirklich eine tolle Story. Finde ich fantastisch. Dann lass mich gleich anschließen. Wir reden ja über Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen und reden da immer über Strategie und über Führung. Jetzt hast du angesprochen, da ist Leidenschaft drin. Jeder identifiziert sich mit dem FC Bayern, der in der Organisation ist. Wie sieht das von der Führungsseite aus? Wie führt ihr über die verschiedenen Hierarchien?
Also ich glaube, das hat man ja von außen gesehen. Wir sind ein Dreiervorstand, was wirklich exzellent, gut, ich sag mal, auch von der Organisation. Wir haben sehr klare Bereiche. Also das Klarste ist mit Sicherheit mein Kollege, der den Sport macht. Da liegt alles in der Verantwortung, was den Kader angeht, den Trainer und so weiter. So, dann mein Kollegen Jan Dresen als Vorstandssprecher, Strategie, Kommunikation, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was auch vor die Klammer gehört. Und wenn, dann ziehe alles andere ab, alles andere an kommerziellen Themen, Partnerschaften, Internationalisierung liegt dann bei mir. Also wir sind sehr, wie soll ich sagen, lean da oben und ohne große Friktion aufgestellt. Und unten drunter versuchen wir das ähnlich irgendwie zu leben. Wir haben, glaube ich, 13 oder 14 Direktoren. Das wäre so die erstberichtende Einheit von uns, die nah an uns dran ist, mit einer sehr hohen Durchlässigkeit, was Kommunikation angeht. Weil manchmal müssen wir extrem schnell reagieren, wie bei meinem Beispiel Harry Kane. Freitagabend 8 Uhr, ups, wir machen ja morgen das Stadion aus, wir brauchen Trikots. Da wird auch dann nicht groß gefragt, ja, wer zeichnet denn hierfür verantwortlich, sondern wer ist gerade da ab zum Beflocken. Weil wir hin und wieder ein Geschäft haben, was nicht dein eben zitierter berühmter Maschinenbauer ist, sondern hin und wieder passieren Dinge hier relativ schnell unverhofft und wir müssen sehr schnell reagieren. Und wir probieren mit unserer Organisation oder mit den Organisationen Abläufen dem ein Stück Rechnung zu tragen. Ja, indem wir nah aneinander dran sind. Viele meiner Kollegen, die hier sind, sind seit Ewigkeiten hier. Wir haben kaum Veränderungen auf der zweiten Ebene, weil es klingt jetzt, ich sag's trotzdem, wenn du dann wirklich was sein willst im Sport oder was sein willst im Fußball und du in Bayern lebst, ist jetzt die Auswahl keine zwei Hände groß. Ich mache mal vorsichtig. Und auch in Deutschland nicht so ganz so einfach. So, dass die Standzeiten der Leute, die wir hier haben, und interessanterweise auch anders als das, was ich aus der Bankenwelt kenne, Recruiting, wenn wir posten auf LinkedIn und so weiter, das sind Wäschekörbe, die hier rein trudeln, weil Leute für und mit dem FC Bayern hier arbeiten wollen.
Da brauchst du nicht noch ein extra Employer Branding.
Nicht immer, ich sag mal, mit einer realistischen Vorstellung, was das dann hier ist. Ja. Letztlich gibt es hier auch einen Alltag, ja, und der muss gemacht sein. Nicht jeder hat irgendwas von dem großen Glanz Fußball, aber die Marke, die Strahlkraft, die Anziehungskraft, die ist enorm, so dass wir auch wirklich sehr, sehr gute Leute gewinnen können, insbesondere wenn sie im Sport was werden wollen, weil sie dann zu uns kommen. Und so versuchen wir, dem, was wir sind, wie wir sein wollen, Rechnung zu tragen, auch in den Abläufen ein sehr unkompliziertes Miteinander. Die Leute, die hier sind, die verstehen ihr Handwerk wirklich gut. Mein Kollege, der zum Beispiel für die Stadionorganisation verantwortlich ist, der ist schon, ich glaube, über eine Dekade hier bei uns. Wenn du an so einem Wochenende 75.000 Leute hier beherbergst, da darfst du einfach keine großen Abstimmungsprobleme irgendwie haben. Das beginnt von der ersten S-Bahn, die da anrollt, bis zu den Autos, den Bussen, den Fanbussen, unser eigener Bus. Das ist eine Kleinstadt, die wir da bewegen an so einem Wochenende, rein, raus mit Sicherheitskräften und so weiter und so fort. Da brauchst du einfach eine wahnsinns gut eingeschwungene Mannschaft, wo jeder genau weiß, was gilt es zu tun oder was lässt du auch besser dann an dem Spieltag sein.
Ja. Und die Stabilität habt ihr ja sozusagen auch auf dem Platz tatsächlich ja in vielen Positionen, wenig wechselt. Aber du hast das eben auch angesprochen, im Fußball kann es dann auch mal sehr schnell gehen.
Ja.
Sehr schnelle, sehr harte Entscheidungen müssen dann auch getroffen werden. Wie steht das im Spannungsfeld zu langfristigen Strategien? Also ne, du hast ja gesagt, ihr haltet das auch mit der Stabilität der Menschen und der Mannschaft hinter den Kulissen schon mal. Aber was ist so daneben vielleicht noch so das kleine Erfolgsgeheimnis, der Zaubertrank, der das überhaupt möglich macht? Also diese langfristige Strategie, weil da würde jemand, also ich sag mal, da draußen sagen alle gerade, das ist die größte, volatilste Zeit, die wir je erlebt haben, ist so viel Dynamik, wir wissen gar nicht, was morgen für eine Krise passiert. In dem Umfeld seid ihr auch und habt sozusagen im Regelbetrieb ja schon diese Dynamik mit drin.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es den einen Zaubertrank gibt. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch die DNA. Das ist ein Stück weit das, was der Uli Hoeneß über lange, lange Jahre hier vorgelebt hat. Auch eine hohe soziale Komponente, was wir auch für ehemalige Spieler und oder Mitarbeiter, die in schwierigen Situationen sind und oder hast du natürlich auch, wenn mal ein Mitarbeiter verstirbt, wie gehen wir mit den Familienmitgliedern um? Hier gibt es kein automatisches Ausphasen. Ja? Wenn du Teil dieser Familie warst und du hast ein Problem, einen Notstand, dann ist die Familie für dich da. Die trägt dich dann auch dadurch. Und du hast recht, da draußen herrscht unfassbar viel Unsicherheit, unfassbar viel auch Verunsicherung. Und ich glaube, Leute suchen Halt und Bestätigung in starken, nachhaltigen Institutionen, währenddessen alles andere irgendwie um uns rum schrumpft, kleiner wird, Austritte. Wir haben konstant wachsende Mitgliederzahlen. Kinder werden hier angemeldet, noch während die Frau im Kreißsaal liegt. Und spätestens, wenn der Kleine oder die Kleine da ist, wird der Antrag hier durch die Tür gereicht.
Habe ich auch gemacht, aber im anderen Verein, wenn ich das sagen darf.
Wir haben 60.000 Kinder in unserem Kids-Club, quartalsweise wachsend, mit Training-Camps, mit Reisen. Jeder von denen kriegt ein Geburtstagsgeschenk, ein Willkommenspaket, ein Schal und was weiß ich. Und das finden Leute einfach toll. Diese Institution, die für sie da ist, die im Umkehrschluss uns unfassbar viel Verantwortung abfordert.
Absolut.
Weil das, was die Strahlkraft heute ist, ist die Kehrseite oder die Downside, wenn wir Dinge mal wirklich vergeigen würden. Ja, und deswegen ist auch mit der Frage, mit wem gehen wir zusammen? Was machen wir hier? Wer ist unser Partner? Super sensibel weil wir wissen, das größte Gut ist die Reputation und die Glaubwürdigkeit, die wir da haben. Die verspielst du genau einmal. Ja, und deswegen sind wir da super vorsichtig. Und auch Thema Strategie, ganz oft, jetzt mal losgelöst vom Produkt Fußball, ich muss nicht immer überall First Mover sein. Mir bringt First Mover gar nichts. Die Loyalität habe ich ohnehin. Ich muss sicherstellen, dass das, was wir machen, dann wirklich nachhaltig, langfristig funktioniert. Aber ich muss nicht das neueste, gehypteste Ding haben und durch meine Fanbasis tragen und in 6 Monaten trage ich die nächste Sau durchs Dorf. Das bringt mir hier nichts. Ja. Und deswegen, und das bringt mich dann wieder zurück auf, was sind die Themen, die wir angehen, warum sind die wichtig, mit welcher Priorisierung, macht es wirklich Sinn, ja, nein, so, das ist so ein bisschen.
Ich muss das natürlich fragen. Wir reden zwar über Strategie, aber wir reden über den FC Bayern und kommen zum Wettbewerb. Wie siehst du denn die Wettbewerber, die sogenannten künstlichen Vereine wie Leipzig jetzt und vorher schon Hoffenheim, die angefeindet wurden, weil es potente Investoren gibt und gab, dass die das Gleichgewicht in der Bundesliga zerstören würden. Oder jetzt auch die Geschichte mit Jürgen Klopp, der angefeindet wurde, dass er jetzt plötzlich zu Red Bull gewechselt ist. Wie ist denn diese Thematik, dass wir hier Investoren haben, die entweder aus im privaten Bereich kommen oder auch Unternehmen. Ich meine, Bayer Leverkusen ist ein unternehmensfinanzierter Club. Ja. Wie stehst du dazu?
Naja, also das ist so eine Diskussion, die ist, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz beliebt und begehrt. Ich finde, in Leipzig hat man auch eine wirklich tolle Arbeit gemacht, auch für die Region Leipzig eine tolle Arbeit gemacht und die Fanbasis ist auch eine tolle. Leverkusen ist ein gewachsener Verein aus Bayer Leverkusen hinaus, Wolfsburg genauso. Ja. Ich glaube, man müsste das den Vereinen ein Stück weit selber überlassen, was sie da tun. Ich weiß, wie hitzig die Diskussion geführt wird, auch rund um 50 plus 1. Manchmal für meinen Geschmack ein bisschen zu dogmatisch, wenn ich ehrlich sein soll. Und wenn man auch sieht, was der Dietmar Hopp geleistet hat in Hoffenheim aus dem Nichts, dann zollt mir das Respekt ab. Und es ist ja nicht nur so, dass da einer ist, der sagt, ich gebe mal ein bisschen Geld aus, kauf mir ein paar Spieler und damit hast du dann eine Top-Mannschaft automatisch. Die über viele, viele Jahre konstant in der ersten Liga, dahinter steckt dann schon eine Menge mehr Arbeit. Von daher, ich finde, es hat seine Berechtigung. Das sind wertgeschätzte Kollegen auch. Ich sehe da auch nicht den Wettbewerb so dermaßen zerrüttet. Im Gegenteil, Leipzig kann man sich zum Beispiel ansehen, auch wie tolle Nachwuchsarbeit da funktioniert und wie man damit arbeiten kann. So wäre mein Blick eigentlich auf die Dinge. Ja.
Sehr gut. Ja, wir sind schon quasi jetzt wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und am Schluss haben wir immer so einen finalen Ratschlag nochmal, den wir von dir jetzt nochmal uns erhoffen. Und wir haben uns überlegt, was würdest du den Top-Führungskräften mitgeben, die sich auch in sehr dynamischen Umfeldern begeben? Und du bist ja jetzt auch in einem ultradynamischen Umfeld. Wir haben schon viel mitgenommen, ne? Stabilität, Werte. Das klingt sehr nach Familienunternehmen, wenn ich das jetzt mal aus deinem Munde ein bisschen umdeuten darf. Was würdest du denen mitgeben als Rat, wie sie in diesen Zeiten die beste strategische Führung für ihr Unternehmen gestalten sollten?
Hast du noch eine zweite Frage?
Ich habe schon den Zaubertrank gehabt, ich weiß. Aber vielleicht so eine.
Schau, also ja, die Zeiten sind dynamisch. Da draußen verändert sich wahnsinnig viel. Du hast viel mit Nicht-Linearität zu tun, ja, weil du Dinge einfach nicht weiter nach vorne schrauben kannst. In der Pause haben wir so ein bisschen über Automobile gesprochen. BYD war vor Corona ein Batteriehersteller und plötzlich hat der Batteriehersteller 4 Räder an seiner Batterie und
verkauft sich verdammt gut.
Also, was braucht es dafür? Als Führungskraft muss man wahnsinnig aufpassen, dass dieses Thema Führungskraft nicht dazu führt, dass du dich isolierst und den Kontakt zu deiner Basis verlierst. Du musst Leute um dich rum haben und darauf habe ich immer wahnsinnig viel Wert gelegt, die dir auch, egal was der eigene Titel ist, sich trauen und in der Lage sind zu sagen, was ist der wirkliche Status quo deiner Organisation? Was passiert da draußen? Ja. Ich habe es geliebt. Ich habe in meiner Bank so ein Reverse Mentoring eingeführt. Alle die neuen Hochschulabsolventen, auch von der WHU, die habe ich mich coachen lassen. Warum? Die haben einen frischen Blick, die sind unverbraucht und die kennen die großen politischen Tricks von einer großen Organisation noch nicht. Das heißt, die scheren sich in Dreck, was sie dir sagen. Und das ist meistens ein ehrliches Feedback. Kriegst du nicht unbedingt aus deiner Organisation. Das brauchst du aber, um zu verstehen, was müsste man denn anpassen. Und das Zweite, was ich glaube, wo man höllisch aufpassen muss, es macht überhaupt keinen Sinn, als Führungskraft schon hinter der achten Biegung zu sein und du hast deine Mannschaft abgehangen. Veränderung und Change bedeutet konstante Überkommunikation, weil du deine Leute mitnehmen musst. Bei jedem Prozess, den wir digitalisieren oder den ich digitalisieren durfte in der Uni Credit, stand dahinter immer der Abbau von wertgeschätzten Kollegen, weil der nicht mehr manuell, sondern plötzlich automatisch war. In der Sekunde, wo du das Buy-in nicht hast, kannst du noch so brillante Ideen haben. Du kriegst nichts über die Finishing Line, weil die sagen, sag mal, wie doof hält der uns eigentlich? Ja, der erzählt uns da irgendwas und dahinter steht mein Abbau. Du musst deine Mannschaft immer mitnehmen. Das macht vielleicht den ganzen Waggon ein bisschen langsamer. Aber in dem Moment, wo du sie verloren hast, hilft dir das nichts, weil alleine kriegst du es auch nicht irgendwie hin. So habe ich es probiert. Ob das überall so wirkungsvoll ist und wenn du dann wirklich in der Krise bist, dann musst du nochmal anders agieren. Aber ich habe probiert, immer zu versuchen zu verstehen, was ist der wirkliche Puls, wo müssten wir hin, wie sieht das Buy-in aus und habe ich das Buy-in? War aber dann auch versucht, relativ konsequent zu sein, wenn es mal das Buy-in gab. Und ich habe dann gemerkt, das war nur vorgegaukelt. Das fand ich dann immer nur mäßig spaßig und war da auch dann relativ konsequent. Aber so habe ich probiert, die Dinge irgendwie zu meistern.
Wunderbar. Ich glaube, ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Absolut. Ganz herzlichen Dank für deine Einsichten.
Danke.
Und für die Zeit mit uns.
Ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, weiterhin Erfolg und zwar auf der finanziellen Seite und der strategischen Seite. Und
natürlich
auf
der sportlichen.
Ja, okay, das nimmst du jetzt. Natürlich. Da bin ich ein bisschen dagegen, aber so muss das sein.
Ich hätte schon ihn erwartet danach, aber ja, danke. Danke. Super, danke. Spaß gemacht, danke.